Hinschauen. Unterstützung von Personen, die von sexueller Belästigung betroffen sind.
Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zurück zu unserer 7. Folge unserer Podcast-Reihe Hinschauen, Unterstützung von Personen, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben und vielen Dank auch für das viele positive Feedback, welches uns zwischenzeitlich erreicht hat. Meine Kollegin Stephanie Schmidtberger und ich sprechen heute wieder mit Annette Diehl und Sabine Wollstätter vom Frauennotruf in Mainz und möchten uns heute mit der Frage beschäftigen, wie Führungskräfte ihre Mitarbeitenden bzw. Lehrende, Studierende schützen und unterstützen können, wenn diese sexualisierte Belästigung erfahren und eben nicht bekannt ist, von wem diese Belästigung oder gar Bedrohung ausgeht. Liebe Sabine, liebe Annette, wir hatten diese Thematik ja schon in unserer letzten Folge zum Thema Stalking ganz kurz angerissen. Da wir aber gerade hier in unseren Beratungen immer wieder auch die Erfahrung machen, dass Führungskräfte in ihrer Unterstützung an Grenzen geraten, möchte ich diese Konstellation heute noch einmal mit euch diskutieren. Und gerne würde ich an der Stelle etwas konkreter werden und mit euch gemeinsam vielleicht hypothetische Fallkonstellationen anschauen und besprechen, wie Führungskräfte also in diesen ganz spezifischen Situationen gut handeln können, was vielleicht aus welchen Gründen auch weniger zielführend ist. Wenn ihr einverstanden seid, würde ich mal mit einer eher einfachen Situation beginnen. Nehmen wir mal an, auf einer Konferenz oder einer Sitzung bekomme ich als Führungskraft oder Veranstalterin mit, wie aus dem Publikum eine abwertende Bemerkung über den Körper, zum Beispiel der vortragenden Person, gemacht wird. Die Bemerkung ist laut und deutlich zu hören gewesen. Einige lachen auch darüber. Ich habe aber nicht ganz genau mitbekommen oder gehört, von wem diese Bemerkung ausging. Was würdet ihr als Führungskraft oder in der verantwortlichen Position raten?
Ja, so ganz einfach finde ich die Situation gar nicht, weil du hast ja selber schon diese verschiedenen Möglichkeiten, wie es sein könnte, aufgezeigt. Und wenn wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen, sind wir auch noch vorbereitet. Das ist die Person, die das hört, unter Umständen gar nicht. Von daher finde ich das immer wichtig zu sagen, es ist nicht einfach, ad hoc zu reagieren. Deswegen ist es immer wichtig, auch hinterher es zu besprechen und anderen zu berichten, weil das tatsächlich eher die normale Reaktion ist, dass Leute etwas hören, über sich selber rausgehen, geschockiert sind und sich dann selber sozusagen schimpfen, dass sie nichts unternommen haben. Wenn ich aber in der Lage bin, etwas zu unternehmen oder wenn ich als Führungskraft und vorbereitet, weil ich viele Podcasts gehört habe, bin, dann ist es auch nicht so ganz einfach, weil es ein bisschen auf die Situation ankommt. Also was für eine Veranstaltung ist es? Wie groß ist die? Wenn eine bestimmte Person gemeint ist, also wenn jetzt zum Beispiel die Dozierende rausgeht oder aufsteht und dann was aus der Menge kommt und es sind sehr, sehr viele Menschen, dann kann es für die unter Umständen peinlicher sein, wenn ich dann aufstehe und ein Fass aufmache, sage ich jetzt mal so, als wenn ich sie hinterher anspreche und sage, ich habe das mitgekriegt. Mir war unklar, ob das ihnen recht ist, wenn ich was mache. Ich hätte die Möglichkeit, nochmal in der Zukunft das Plenum in der Art anzusprechen, aber dann eben auf das Thema und nicht auf diesen Fall. Wenn es eine kleinere Runde wäre, ein Seminar oder so, dann finde ich es geeignet, dass die Führungskraft unter Umständen tatsächlich was anspricht dazu, dass das eben nicht gewünscht ist und dass es bestimmte Verhaltensregeln gibt in den Räumen und dass das dem nicht entspricht, wie hier zusammengearbeitet wird.
Das bedeutet aber, wenn ich jetzt eine konkrete Situation mir an der Universität vor Augen führe, große Veranstaltungen, sei es jetzt eine Tagung oder eine Vorlesung mit, ich sag jetzt mal, 200-400 Leuten, habe ich die Schwierigkeit natürlich, dass die Person, die das sagt oder die Gruppe, in der Anonymität verschwindet. Das bedeutet aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du dann nicht nochmal nachhaken oder nachfragen, weil es ja im Grunde für eine Ruckelei sorgen würde im ganzen Kontext, oder?
Ich finde natürlich jetzt Gesicht zu zeigen, gerade zu diesem Thema und Dinge nicht zu verschweigen, wichtig. Aber ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, wie die betroffene Person sozusagen im Raum sich bewegt. Wenn ich den Eindruck hätte, das mache ich jetzt mehr für mich und für die Sache, würde ich es tatsächlich eher nicht machen. Wenn ich den Eindruck hätte, die betroffene Person guckt mich an, und es ist so, gibt's ja manchmal so Situationen, wie dass es so einen Blickwechsel gibt, dass ich den Eindruck habe, da erwartet jemand auch was von mir, dann würde ich natürlich sprechen. Also sprich, wir gucken ja, das hatten wir in den letzten Folgen schon mal auch bei anderen Situationen, wir gucken ja immer ein bisschen, was könnten die Bedürfnisse von Betroffenen sein, wie gehen die am Ende aus dieser Geschichte raus. Das ist uns am wichtigsten, weil andere Betroffene, die im Raum sitzen, kriegen mit, wie das alles abläuft und leiden dann auch mit, wenn ich jetzt sozusagen das anspreche und die Betroffene wird gleich mal 3 Zentimeter kleiner und will sich am liebsten in der Wand verstecken und so weiter. Von daher würde ich da ein bisschen auf die Situation gucken tatsächlich. Also ich habe ja gesagt, es ist nicht so einfach.
Ja, da hast du wohl recht. Ich würde auch gerne noch mal nachfragen. Mhm. Ich hätte jetzt so den Impuls, wenn ich denke, ich habe eine Veranstaltung, Vortrag oder ähnliches oder auch in der Lehre, dass ich vielleicht nicht unbedingt in der Situation, sondern eher in Hinblick auf die Prävention solcher Verhaltensweisen dann vielleicht auch noch mal zu einem anderen Zeitpunkt ganz grundsätzlich darüber sprechen wollen würde, dass derartige Verhaltensweisen, sexualisierte Belästigung, Kommentare und, dass es eben bei uns an der Universität nicht gewünscht ist. Ne? Aber dass ich mir das in dem Moment auch noch mal in Erinnerung rufe, hier gibt es doch noch ein bisschen ja, Aufklärungsbedarf auch. Mhm.
Ganz genau. Und ich kann natürlich auch so reagieren, dass ich sage, ich höre noch Wortmeldungen, wollen Sie gerade aufstehen und es noch mal laut sagen? Dann kriege ich natürlich eher die Menschen, die das verursachen. Das ist aber was tatsächlich, ich glaube, vorbereitet sein muss innerlich. Das sind so Dinge, die nicht so ad hoc kommen. Aber quasi, wenn ich sozusagen damit spiele, ich lasse die Anonymität zu solchen Themen nicht zu. Und wenn wir hier im Raum sind, will ich da auch nochmal die Verantwortung zurückgeben. Dann ist eine solche Reaktion natürlich geeignet, weil in den seltensten Fällen werden wir erleben, dass eine Person dann aufsteht und ihren Namen sagt und sagt, ich habe gerade Folgendes gesagt und dann was Abwertendes wiederholt.
Ich möchte an der Stelle gerne noch einhaken, dass ich in dem Kontext nochmal wichtig finde, auch zu berücksichtigen, es geht ja nicht nur um die eine Person, die sozusagen angesprochen wird, sondern es gibt auch eine Verantwortung für die anderen Anwesenden. Also natürlich in Abhängigkeit von Kontext, Veranstaltungsgröße, wer spricht da vielleicht auch, ne, in welchem Rahmen spreche ich. Aber wenn ganz klar ist, das ist meine Veranstaltung, ich als Führungskraft bin verantwortlich dafür, dass alle in dem Raum, alle in dem Kontext sich wohlfühlen und sich sicher fühlen, finde ich schon, dass es, wenn man natürlich das kann und das auch da sozusagen auch innerlich diese Haltung, dieses Standing mitbringt, in dem Moment zumindest darauf aufmerksam zu machen und auch ganz klar und entschlossen darauf zu reagieren oder zumindest auch nochmal kundzutun, dass solches Verhalten nicht erwünscht ist.
Genau, also das wäre nämlich der zweite Punkt bei mir gewesen. In dem Moment, du hast jetzt gesagt, na, wir schauen auch immer auf die betroffene Person. Wenn wir jetzt aber nicht eine betroffene Person haben, weil zum Beispiel nicht eine einzelne rausgegriffen wurde, sondern eine ganze Gruppe, dass man sagt zum Beispiel alle Frauen, ... oder alle beeinträchtigten Menschen etc. So, das heißt, wir haben nicht die Einzelperson, die da steht. Und dann wäre aus meiner Motivation heraus, glaube ich, immer der Drang zu sagen, okay, ich muss hier jetzt was dazu sagen, ich möchte das nicht stehen lassen. Und da dann auch die Brücke zu Maria zu schlagen und zu sagen, als Lehrende oder vortragende Person oder OrganisatorInnen, wie auch immer, muss ich mich dessen bewusst sein, in welchem Kontext bewegen wir uns und wie ist denn eigentlich der Hintergrund dazu, wie gehen wir miteinander um, wie reden wir miteinander im universitären Kontext oder auch darüber hinaus.
Ganz genau. Also das finde ich auch, also ich finde, alles stimmt. Prävention vorher, Intervention, dann, wenn es wirklich auch passend ist. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, wenn wir jetzt das Thema Intersektionalität auch berücksichtigen und dann auch nochmal gegebenenfalls es nicht nur eine sexistische Diskriminierung ist, sondern auch eine rassistische Bemerkung oder behindertenfeindlich oder anderes, dass es dann auch gut ist, gerade wenn es gar nicht klar ist, wer angesprochen wird, sondern eine Gruppe angesprochen wird, auch das deutlich zu benennen. Also das, wie es eingeordnet werden kann. Also nicht nur bei Sexismus, sondern auch bei Rassismus und anderen Faktoren von Diskriminierung.
Und ich hatte auch so den Impuls, also wenn jetzt Personen, denen das passiert ist, die das erlebt haben im universitären Kontext, auf mich zukommen und mich da um Rat bitten. Das muss ja nicht immer eine Wortmeldung sein. Das könnte ja zum Beispiel auch, weiß ich nicht, eine anonyme Rückmeldung über Mentimeter oder sowas sein, ne, die sexistischen Charakter hat oder belästigenden Charakter hat. Dass ich dann eben auch sage, im Nachgang lohnt sich das durchaus auch nochmal, das im Kollegium zu thematisieren und darüber zu sprechen, sich den Rat abzuholen. Ja. Von KollegInnen, wie die mit sowas umgehen und einfach, ja.
Auf jeden Fall. Ich denke auch da nochmal tatsächlich diese Unsicherheit aufzugreifen, die bei allen in dem Moment entsteht. Also sowohl bei der betroffenen Person, die ganz gezielt angesprochen wird, als auch bei den anderen Anwesenden, die das hören und auch mitbekommen haben und natürlich ja auch sich Gedanken dazu machen. Aber auch bei der Führungskraft oder bei der jeweiligen Person, die sozusagen die Veranstaltung ausrichtet. Also die Unsicherheit entsteht, glaube ich, erstmal bei jeder Person. Und gerade dann ist aber wichtig zu entscheiden, wer trägt denn jetzt eigentlich die Verantwortung dafür, dass eben genau da auch nochmal eingehakt wird, dass auf die Richtlinie hingewiesen wird, dass ganz klar ist, welches Verhalten ist im Hochschulkontext gewünscht und welches eben nicht. Und da einfach auch mit einem ganz klaren Standing vorzugehen. Und ich denke auch, dass gerade auch für die anderen Anwesenden, die vielleicht gar nicht so involviert sind in der Situation, trotzdem nochmal ein ganz klares Signal auch rausnehmen können, aus dem Momentum, wenn sozusagen das angesprochen wird oder generell es auch nochmal eine Ansprache vielleicht auch präventiv dazu gibt, wie sozusagen auch der Umgang untereinander stattfinden soll und dass bestimmte Verhaltensweisen oder sexualisierte Kommentare oder Witze eben hier keinen Platz haben.
Okay, danke euch. Dann würde ich mal auf die nächste fiktive Situation zu sprechen kommen. Was würdet ihr mir denn als Führungskraft raten, wie ich meine Mitarbeitenden gut unterstützen kann, wenn von ihnen auf der Toilette im Institutsgebäude zum Beispiel heimliche, unerlaubte Fotos gemacht werden, die Person aber unerkannt entkommen kann?
Ja, du hast jetzt gesagt, fiktiver Fall, aber tatsächlich kennen wir viele von solchen Fällen und wir wissen auch sozusagen von Kolleginnen auf Bundesebene, dass solche Fälle auch an mehreren Hochschulen schon stattgefunden haben. Das ist natürlich ziemlich brisant, weil wir in dem Fall nicht nur eine Situation von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz haben, nach dem AGG und Arbeitsrecht, sondern eben hier auch ganz klar ein Straftatbestand vorliegt. Also wir ganz klar von der Verletzung von der Persönlichkeit, aber auch von der Würde sprechen und eben auch hier ein ganz schwerer Eingriff in die Privatsphäre stattfindet. Und dadurch, dass oft auch da ja nicht bekannt ist, von wem geht jetzt sozusagen diese Attacke, dieser Angriff aus, auch da Betroffene super verunsichert, teilweise ohnmächtig zurückbleiben, weil sie eben ja auch nicht genau wissen, was ist sozusagen jetzt der Hintergrund von diesem Angriff, beziehungsweise was passiert mit den Fotos? Also wenn da jetzt Aufnahmen gemacht wurden, was ist auf den Aufnahmen zu sehen? Wie gehen wir jetzt weiter damit um? An wen kann ich mich eigentlich wenden? Und da einfach nochmal auf ganz vielen anderen Ebenen Fragen auftauchen und das Thema einfach sehr schambesetzt ist.
Also würde ich meinen Mitarbeitenden raten, das bei der Polizei zur Anzeige zu bringen? Das wäre so eine Strategie?
Also es gibt natürlich mehrere Ebenen, auf denen Führungskräfte auf jeden Fall aktiv werden sollten. Ganz klar ist auch da, die Betroffene zu unterstützen und auch zu schützen, zu gucken, was kann es an Maßnahmen geben, damit auch da jetzt gegen vorgegangen werden kann. Und es kann unter anderem bedeuten, mit der Betroffenen gemeinsam zu überlegen, ob da eine Strafanzeige sinnvoll ist oder ob sie bei der Strafanzeige unterstützt wird. Aber auch im Arbeitskontext ist natürlich wichtig, weitere Mitarbeitende dafür zu sensibilisieren und auch da zu schützen. Ich glaube, dass solche Fälle auch, ne, dieses unter der Toilettentür durchfotografieren, dass das manchmal so als kleiner Witz oder, ne, das ist irgendwie so ein Streich, dass es irgendwie so damit abgetan und bagatellisiert wird. Und ich würde aber genau da sagen, nein, es ist wichtig, auch dafür zu sensibilisieren, zu gucken, kann vielleicht, je nach Hochschulausstattung, kann zum Beispiel der Sicherheitsdienst mit einbezogen werden, können die Kontrollgänge machen. Gibt es bestimmte Flure, wo nochmal angrenzend andere Büros sind? Also können Mitarbeitende auch da nochmal drauf angesprochen werden, ob denen irgendwas aufgefallen ist oder ähnliches, weil eben bekannt ist, es gibt mehrere von diesen Fällen und da ist natürlich dann auch wichtig zu sehen, dass auch andere betroffen sein können, ne? Und dass wir auch im Zweifel davon ausgehen müssen, dass es auch um digitale Gewalt geht, weil vielleicht das Bildmaterial anderweitig noch eingesetzt wird, an Mitarbeitende verschickt wird oder im Netz landet.
Und vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu sehen, was es für die Verarbeitung sozusagen bedeutet, wenn eine Betroffene erlebt, es gibt zwar keine Person, die ich benennen kann, die das gemacht hat, nicht mal den Ansatz eines Beweises und trotzdem werde ich ernst genommen und es wird eingeordnet als eine Straftat und es gibt Unterstützung. Das ist einfach leichter zu ertragen, sozusagen, wenn ich sowas Entwürdigendes erlebt habe, wenn nicht gelacht wird oder irgendwelche Bemerkungen gemacht werden. Und ich finde, es ist außerdem noch mal gut zu sehen, dass es oft auch Menschen sind, die Betroffenen doch kennen. Weil, also dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass es immer Unbekannte sind, sondern dass es auch eine bekannte Person sein kann. Und das ist natürlich sehr erschreckend, diese Vorstellung. Und macht nochmal einen Schock, wenn tatsächlich sowas rauskommt, weil vielleicht jemand was rumschickt und sich sogar zeigt damit oder sonst irgendwas. Das ist auch nochmal wichtig mit zu bedenken.
Weil du, Sabine, gerade gesagt hast, hier mit den Ansprechstellen, wir haben an der JGU unsere Aufkleber, die eigentlich großflächig verteilt sind, mit internen Notrufnummern, externen Notrufnummern. Das heißt, von unserer Seite auch nochmal die Werbung an die Zuhörenden, die seitens JGU zuhören, dass wir die natürlich auch gerne verschicken. Wir haben jede Menge davon, sodass, wenn an irgendeiner Stelle auffallen sollte, dass sie fehlen, dass wir die natürlich dann auch gerne verschicken, sodass klar ist, wenn sowas vorkommen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, aber dass zumindest klar ist, was kann ich in dem Moment tun.
Ja, und super hilfreich fand ich auch die Broschüre von eurem Bundesverband. Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen. Die haben wir jetzt in größerer Stückzahl auch bestellt, sodass wir die an unsere Führungskräfte auch ausgeben können, einfach präventiv. Natürlich, ja.
Ja, total gut, dass du das Material ansprichst. Genau, unser Bundesverband von den Frauenberatungsstellen und Frauennotrufen vom BFF gibt es auf der Webseite tatsächlich unter den Downloads ganz viele Broschüren, auf die man zugreifen kann. Da gibt es ja die zur digitalen Gewalt, aber auch nochmal ganz explizit zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Was kann ich tun als betroffene Person, aber auch als Führungskraft?
Ich habe dazu noch eine Frage. Wenn ich als Führungskraft oder Lehrperson Studierende oder Mitarbeitende informiere, sollte ich vielleicht auch was dazu sagen, dass die sich nicht in Gefahr begeben?
Also grundsätzlich würde ich für viel Achtsamkeit werben. Also im Sinne von, also warum ich so reagiere, so unsicher ist deswegen, weil oft eben Frauen Maßregeln bekommen, was sie alles nicht tun sollen. Und wenn dann was passiert, wird dann gefragt, ob sie das alles erledigt haben. Deswegen ist es so, wie sieht etwas aus, also vor einer Gefahr, wenn warnen. Weil wenn das dazu führt, dass Menschen ihren Lebensspielraum einschränken, weil sie noch mehr Angst haben, dann ist das sozusagen zum Nachteil derer, die potenzielle Betroffene sind. Und zum Vorteil derer, die übergriffig sind. Von daher ist es mit dem Warnen eben eine Sache, die gut überlegt werden muss. Dass sie nicht aussieht wie ein Auftrag, der zu erledigen ist. Und wenn man ihn nicht erledigt hat, ist man sozusagen selbst schuld. Das wäre schwierig. Aber was, glaube ich, für Betroffene wichtig ist, ist mit viel Wertschätzung und Verständnis deutlich zu machen, was es bedeutet, wenn ein Übergriff erlebt wird, dass es normal ist, bestimmte Reaktionen. Und im Grunde sind die Aufträge an alle zu richten. Also unabhängig davon, ob sie potenziell Betroffene sind oder gefährdet sind in irgendeiner Weise, besser wäre quasi deutlich zu machen, wir brauchen eine Gesellschaft, wie es auch an der Universität ausgeschrieben ist in den Richtlinien. Wir wollen mit Respekt und mit Achtsamkeit uns begegnen und das eher immer wieder deutlich zu sagen, als zu sagen, es könnte das und das und das passieren, weil das führt wirklich zur Einengung des Spielraums sozusagen.
Ich glaube, warum ich gerade bei der Frage so ein bisschen ins Stocken gekommen bin, ist, dass ja nicht immer so klar ist, wo besteht denn die Gefahr? Also ab wann begebe ich mich in Gefahr? Das ist ja ganz oft nicht klar, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Also die meisten Frauen oder Personen, die Gewalt erfahren, wissen ja vorher nicht, dass das sozusagen passieren wird. Also dass man da gar nicht so richtig gut schützen kann. Und ich glaube aber in der Kommunikation mit Betroffenen klar zu machen, dass der Fall ernst genommen wird und dass alles dazu dokumentiert werden soll, dass diese ganzen Informationen auch dann gegebenenfalls an die jeweilige Beschwerdestelle weitergegeben werden sollen, damit auch die Betroffene nicht alleine entscheiden muss, ab wann ist es denn jetzt eine Gefahr oder wann ist es ein Risiko, sondern auch da ihr ein Stück weit die Verantwortung abgenommen wird, dann nochmal zu entscheiden, okay, muss jetzt die Rechtsabteilung mit einbezogen werden, muss die Sicherheitsabteilung mit einbezogen werden, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden wie Homeoffice oder ne, gibt es irgendwie eine Form, eine Möglichkeit, das Büro zu teilen oder können die Arbeitszeiten anders gelegt werden, können Studierende zum Beispiel an einem anderen Seminar teilnehmen etc. Also da, ne, die Maßnahmen da nochmal genau zu überlegen. Und ich glaube aber, das ist so eben die Schwierigkeit, ne, in der Kommunikation klar zu haben, es ist wichtig, dass Betroffene da sehr achtsam sind, wie Annette es auch gerade schon gesagt hat, sehr achtsam sind und gleichzeitig sie auch nicht direkt in so eine Panik zu versetzen. Ich denke, das ist so dieser schmale Grat, auf dem wir uns immer wieder bewegen, weil das auch tatsächlich sehr schnell kippen kann.
Und ich glaube, ein gutes Empowerment, und zwar für alle Geschlechter, ist die beste Prävention. Also weil das mich bestärken kann, auf mich gut aufzupassen, mich gegebenenfalls zu wehren. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Karategriffe, sondern tatsächlich meine eigenen Möglichkeiten, Grenzverletzungen zu identifizieren und mich adäquat sozusagen dazu aufzustellen. Und dann auch mit diesem Schritt, wie ich ihn mache, wie andere ihn vielleicht nicht machen würden, aber auch zufrieden zu sein.
Vielen Dank, ihr beiden. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Besonders herausfordernd sind aus unserer Sicht für Führungskräfte auch Situationen, in denen ihre Mitarbeitenden belästigende oder bedrohliche Nachrichten erhalten. Sei das jetzt per Mail, per Aushang, kleine Zettelchen unter der Tür, mit der Post oder auch am Auto. Hier haben wir ja auch schon Situationen, in denen ich als Führungskraft die Gefahrenlage erstmal gar nicht richtig einschätzen kann. Also im Sinne der Institution alle möglichen Szenarien in Betracht ziehen muss. Wie würdet ihr das einschätzen?
Also tatsächlich kennen wir diese Fälle auch aus den Beratungen. Und sie sind irgendwie auch bekannt dafür, dass sie so ganz diffus und schwer greifbar sind. Ne, weil eben, also ist fast schon was Filmreifes oder was Albernes hat. Und ich glaube, darin tendieren ganz viele dazu, zu sagen, naja, was soll schon passieren? Und das eben nicht so ernst zu nehmen. Ich würde aber sagen, genau bei diesen Fällen, die so diffus sind und schwer greifbar sind, aber doch irgendwie so was ganz Bedrohliches haben, wirklich auch schon so, man das Gefühl hat, es wird so zum äußersten Mittel gegriffen, finde ich es wichtig, gerade diese Fälle ernst zu nehmen, alles zu dokumentieren, auch Betroffene dazu aufzufordern, alles zu dokumentieren und die Informationen zu sammeln und da gegebenenfalls auch umgehend zu handeln, damit eben nichts Schlimmeres passiert oder wir nicht vom Worst Case ausgehen müssen.
Also in unserem Fall dann zum Beispiel die Sicherheitsabteilung einzuschalten, uns einzuschalten, die Rechtsabteilung einzuschalten. Ja, und ja, stellenweise wahrscheinlich auch das Präsidium, ne?
Genau.
Muss dann überlegt werden, ja.
Weil es ist ja auch so, nicht selten kommt es tatsächlich auch zu Drohungen, wirklich für Leib und Leben. Und da auch nochmal zu sehen und gerade jetzt mit der aktuellen Berichterstattung, die Fallzahlen zu den Femiziden sind jetzt wieder bekannt geworden. Es ist klar, wie viele Femizide auch in Deutschland jetzt in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und was alle diese Fälle, glaube ich, gemeinsam haben, ist, dass ja vorher die Betroffenen nicht wissen, dass es eben dazu kommen wird. Also dass es sozusagen in so einem extremen Ausmaß für sie zum Nachteil ist. Genau eben vorher da vielleicht nicht genau hingeguckt wurde, nicht hingehört wurde oder es eben keine Maßnahmen zum Schutz gab.
Es ist bestimmt auch wichtig zu gucken, wie erfahre ich als Führungskraft von dieser Geschichte? Also kriege ich das selber mit, weil etwas an der Tür hängt oder weil ich als erstes einen Zettel sehe oder eine Mail sozusagen auf einem gemeinsamen Postfach ankommt oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich wichtig, fürsorglich damit umzugehen. Also das an mich zu nehmen. Also ich muss ja nicht eine Betroffene durch eine Tür gehen lassen und diesen Zettel oder sonst irgendwas lesen zu lassen. Also ich kann das abmachen oder die Mail sozusagen in meinen Ordner schieben oder ausdrucken und löschen. Aber dann natürlich zeitnah mit der Betroffenen darüber sprechen und vielleicht sogar vorher mich selber noch mal coachen zu lassen, was kann ich jetzt als Führungskraft tun, was ist adäquat. Und dann in der Folge natürlich auch zu gucken, was möchte die Betroffene, weil deren Bedürfnisse natürlich wieder handlungsleitend sein sollen. Je nachdem, wie die Sachlage ist, kann ich als Führungskraft natürlich nicht alles, was die Betroffene sich wünscht, so erfüllen. Also wenn die sagt, wir schmeißen das einfach weg und gut ist, dann muss ich natürlich darauf hinweisen, dass ich eine Verantwortung habe in diesem Bereich, für diese Abteilung vielleicht oder sonst irgendwas. Aber ich kann trotzdem noch mal genauer gucken, wie viel Zeit braucht die Person. Will sie, dass ich sofort reagiere? Braucht sie noch mal einen Tag, um mit jemandem zu sprechen? Ich kann sie an den Frauennotruf verweisen und all diese Dinge tun.
Ja, ich finde das echt nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis von euch, weil ich glaube schon, dass so ein bisschen der erste Impuls vielleicht darin bestehen mag, wie du auch sagtest, das wirkt oftmals so skurril und irgendwie strange und so, diese Zettel zum Beispiel einfach abzuhängen und wegzuschmeißen, und die betroffenen Personen sind dann einfach in Unkenntnis. Und ja, bin ich total dankbar dafür. Und nochmal in eine andere Richtung gedacht, wenn sowas über einen längeren Zeitraum passiert, ne? Wie geht man auch damit um, mit diesem Gedanken, der, glaube ich, auch stattfindet, dass die betroffene Person vielleicht selber dahinter steckt oder sich das alles nur ausdenkt?
Also das wäre ja quasi, wenn so ein Zweifel auftaucht, vermutlich auch im Austausch mit der Betroffenen, weil grundsätzlich würde ich erstmal davon ausgehen, wenn es so einen Zettel gibt, dass das jemand anders getan hat, weil nur sehr, sehr selten Menschen sich selber sowas antun. Aber wenn tatsächlich im Austausch mit der betroffenen Person seltsame Dinge auftauchen, die mich in irgendeiner Weise berühren, finde ich es immer sinnvoll, sich eine Stelle zu suchen, wie zum Beispiel uns im Frauennotruf, um sich über diese Zweifel auszutauschen. Das ist so und so sinnvoll, weil es auch an anderen Stellen ja manchmal so sein kann. Und dann genauer zu gucken und dann sehr genau vorzubereiten, wie ich mit der Betroffenen über dieses Thema spreche. Weil das kann ja ganz unterschiedliche Hintergründe auch haben. Also meine Zweifel können unterschiedliche Hintergründe haben. Aber auch, wenn sozusagen mehr und mehr dafür spricht, dass sowas passiert ist, dann kann das natürlich auch sehr unterschiedliche Hintergründe haben.
Wir waren vorhin bei dem Punkt immer natürlich auch nach der betroffenen Person schauen. Jetzt wäre meine Frage, als Führungskraft entscheide ich dann natürlich auch, bespreche ich sowas im Kollegium oder welche weiteren Schritte leite ich ein. Das bedeutet aber, würde da nicht ein Stück weit auch der betroffenen Person, ich sag jetzt mal, das Zepter aus der Hand genommen werden, welche weiterführenden Schritte wichtig wären?
Das passiert natürlich immer, wenn Betroffene einen Vorfall melden an eine Führungskraft, die eben qua Amt verschiedene Verantwortungen hat.
Ich meine es jetzt, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich meine das jetzt umgekehrt. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die Führungskraft zieht die E-Mail zuerst oder den Zettel an der Tür, dass sozusagen da ja ein Stück weit reagiert wird, ohne dass die betroffene Person überhaupt für den Moment jetzt erstmal da war.
Also ich würde es immer so sehen, dass wenn ich so einen Zettel an der Tür finde und dass ich dann eben die Betroffene anspreche und sehr zeitnah sage, ich habe gestern wahnsinnig im Büro und ich habe hier diesen Zettel gefunden, das würde ich gern mit Ihnen besprechen. Ich habe mir Folgendes überlegt, und wenn ich da aber unsicher wäre, würde ich das nicht im Kollegium besprechen, sondern erst mal in der Fachstelle zum Thema. Und dann würde ich mit der Betroffenen eben das so besprechen, ich würde das gerne ins Kollegium tragen. Und wenn sie sagt, und nein, das will ich auf gar keinen Fall, dann würde ich sagen, ich finde es sehr wichtig, dass das im Kollegium ist, aber ich kann ihren Namen sozusagen, ich kann es anonymisiert einbringen. Einfach nur als Fall. Diese Möglichkeit gibt es auf alle Fälle. Und dann eben gucken, was weitergehen kann.
Vielleicht auch noch mal ergänzend zu diesen Falschentschuldigungen. Das ist ja ein Thema, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden, wenn es um sexualisierte Gewalt, aber auch sexuelle Belästigung im Arbeitskontext geht. Prinzipiell würde ich auch da noch mal diesen Appell rausgeben, wenn als Führungskraft eine Unsicherheit besteht oder sozusagen ein Zweifel daran besteht, dass das so passiert ist oder ob vielleicht nicht sogar die Betroffene sich das Ganze ausdenkt, um vielleicht irgendeinen Vorteil daraus zu bekommen, ist die Person in dem Moment nicht mehr die richtige Anlaufstelle, um das Ganze zu prüfen. Also in dem Fall würde ich auch das, was du, Annette, gesagt hast, nochmal bekräftigen, dann auf jeden Fall sich extern nochmal Unterstützung zu suchen oder aber auch intern zu gucken, wer kann die Prüfung dann übernehmen, weil dann bin ich sozusagen nicht mehr neutral und sollte das in andere Hände geben. Aber das ist ja vielleicht auch was, was wir in der anderen Folge zum Thema Victim Blaming und Komplizinnenschaft auch nochmal thematisieren können.
Und da habe ich, ich finde das gut, wie du das gesagt hast, Sabine, und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, anonymisiert erstmal über solche Zweifel auch zu sprechen. Also so zu fragen und zu gucken, was da eben auch an Rückmeldung kommt. Generell ist natürlich auch eine Möglichkeit, das hat jetzt aber nichts mit der Falschbezichtigung zu tun, sondern generell mit Übergriffen, die von Unbekannten ausgehen. Oft ist es hilfreich für Betroffene, es in irgendeiner Weise zu dokumentieren, also schwarz auf weiß für sich zu haben. Aber für manche Betroffene ist es auch hilfreich, etwas zu veröffentlichen. Und da ist es wichtig, wenn es diese Möglichkeit gibt, in irgendeiner Weise, in einer Zeitschrift, in einem Newsletter, in irgendeinem Themenblatt sowas zu veröffentlichen, dass der Betroffenen immer deutlich gemacht wird, alles muss dann aber in einer anonymisierten Form passieren. Also dass keine vagen Beschuldigungen in irgendeiner Weise ausgesprochen werden. Also Veröffentlichen von Fällen oder von Erlebnissen kann hilfreich sein, aber es muss genau geguckt werden, was schadet der Sache, was schadet der Betroffenen selber, was schadet Menschen, wo noch gar nichts bewiesen oder sonst irgendwas ist. Das ist da bei dem Thema Veröffentlichung auch noch mal ganz wichtig.
Ja, liebe Annette, liebe Sabine, Annette, du hattest es am Anfang gesagt, es ist nicht so einfach und das nehme ich aus unserem heutigen Gespräch auch mit, dass es immer gilt, sehr bedacht und aus unterschiedlichen Perspektiven an die Sache heranzugehen und eben auch unterschiedliche Expertisen einzubinden. Das ist ein gutes Learning für heute, für unsere Folge. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Die Zuhörenden möchte ich noch mal anregen, dazu uns gerne auch ihre konkreten Fragen zu schicken, sodass wir das in einer kommenden Folge hier besprechen können. Und Sabine, du hast gesagt, in unserer nächsten Folge, da freue ich mich auch schon drauf, da beschäftigen wir uns mit Victim Blaming und Komplizinnenschaft. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke euch.